Otto Riedmüller, der uns dieses Lied geschenkt hat, war Pfarrer in Stuttgart-Bad Cannstatt. Und er ist in dem Jahr verstorben, in dem die furchtbare Reichskristallnacht war. Wir haben ja heute den 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, dem Sonntag, in dem traditionell in den Gottesdiensten, in den Predigten an die Juden gedacht wird. Wie ich jetzt ein paar Urlaubstage hatte und wenig Zeit, habe ich viel in den alttestamentlichen Propheten gelesen, in den Kapiteln, die man sonst in seiner Bibel lese, ein wenig flüchtiger liest, weil sie einem so dunkel scheinen. Und ich war überrascht, wie gerade das Wort der Propheten in diesen bewegten Tagen zu uns reden. Auslöser war das Wort eines Juden zu uns auf unserer Israelreise, der sagte: Wacht ihr nicht auf, alle Welt rüstet ab, nur bei uns wird aufgerüstet. Und das ist genau das, was im prophetischen Wort steht, aber auch die bewegenden Abschnitte, wie sie heimkehren aus der Zerstreuung. Die großen Zahlen der jüdischen Aussiedler aus der Sowjetunion kommen, wie Jerusalem der Laststein für die Völker ist, das niemand lösen kann, niemand kann dieses Problem wegheben. Ich möchte heute aber einfach fortfahren an unserer Abraham-Geschichte, und das führt dann beides wieder zusammen. Wir haben heute 1. Mose 18, Abrahams Fürbitte für Sodom, unter dem Thema Gebet für die Welt. 1. Mose 18. Es waren Boten gekommen zu Abraham. Er ist ja in Gastfreundschaft und Liebe ihnen entgegengegangen, und bald wird deutlich, der lebendige Gott begegnet Abraham durch diese Männer und redet zu ihm und bestätigt die Verheißung. Am letzten Sonntag hatten wir das: Sollte Gott etwas unmöglich sein? Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und den Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Es sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach, siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede, man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach, siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden, man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede, man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. In solchen Tagen wie jetzt, da spricht man ja überall über das politische Geschehen. Da hört man die Nachrichten und fragt, wie geht denn das weiter am Golf? Wird der Saddam Hussein noch in Jordanien einmarschieren? Wird plötzlich das alles sich gegen Israel wenden? Aber das ist ja nicht das einzige Problem, das wir kennen in der Politik. Wenn man fragt, wie wird denn das noch werden mit dem Kasperlestheater der deutschen Einheit? Wird das noch vorwärts oder rückwärts oder gar nicht mehr gehen? Oder was wird mit den Hungernden und den Armen in der Welt? Mit dieser großen Kluft der ungerechten Verteilung der Güter? Was ist mit den Revolutionen, mit dem Staatsstreich? Oder, wie wir vorhin nur kurz erwähnt haben, mit dem Leiden vieler Christen in weiten Teilen der Welt? Mit den Flüchtlingen? Warum behandeln wir das eigentlich in der Predigt nicht? Das ist heute ein gängiges Thema. Die politischen Fragen gehören auf die Kanzel. Da gehören sie beantwortet. Nun ist das einfach ein Problem, inwieweit irgendwo einer auf seiner Kanzel, fernab vom Schuss, viel mehr weiß, als was ihm der Nachrichtensprecher erzählt, dass man dann eben wiederkauen kann. Ich habe Verständnis, dass uns die Fragen bewegen, und das stimmt, Christen beschäftigen sich mit politischen Fragen. Hoffe, dass sie alle ihr demokratisches Recht ausnutzen und auch überall sich engagieren in den politischen Herausforderungen unserer Zeit. Aber wenn wir Christen hier auf der Kanzel zu den politischen Fragen reden, müssen wir immer fragen: Was können wir mehr als die anderen? Welche Macht haben wir, dass wir eben auch nicht nur so reden, wie am Stammtisch geredet wird? Dass wir eben nicht nur eine oder andere kleine Meinung darbringen aus unserer winzigen Perspektive, die wir haben? Mich beeindruckt immer wieder, wie in der Geschichte der Christen es Leute gab, die als Jesus-Jünger in den politischen Machtzentren der Welt gearbeitet haben. Wir Schwaben vergessen ja nie Johann Jakob Moser, diesen Staatsrechtler, der in Wien Professor war und so viele Auslegungen des Staatsrechts geschrieben hat, vielleicht eine der größten juristischen Gestalten des ganzen Jahrhunderts, und den dann das Vaterland heimrief gegen den willkürlich herrschenden Karl Eugen, damit er Wahrer der Rechte des Volkes werde. Und als ihn draußen in Ludwigsburg der Herzog bestellt hat und einer dieser Höflinge ihm vorher noch sagte, der Herzog ist erbost über ihn, er hat eine Protestschrift geschrieben, dieser juristische Fachmann, und hat für die Rechte des Landes eingestanden, da sagt dieser Höfling zu ihm: Seien Sie vernünftig, es wird ganz gefährlich, wenn Sie noch weiter Opposition leisten. Und dann sagt der Johann Jakob Moser nur zu ihm: Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Die Unterredung dauerte nur wenige Minuten und Moser war 5 Jahre auf dem Hohen Wiel, ohne Fenster, im ungeheizten Verlies, ohne Bleistift in der Hand. Wissen Sie, das ist politische Mitwirkung. Und das wünsche ich mir heute wieder, dass junge Leute sich von Gott rufen lassen und hineingehen, dort, wo Politik gemacht wird, nicht Politik von der Kanzel, sondern Menschen, die vor Jesus stehen und sagen, ich will meine Gaben nutzen und die Geschicke dieser Welt im Gehorsam gegen meinen Herrn führen, entscheiden und tun. Das ist der politische Auftrag der Christen. Aber dass wir darüber hinaus alle auch noch einen politischen Auftrag haben, das können wir an Abraham lernen. Ich möchte meinen ersten Punkt überschreiben. Wir haben eine Weltverantwortung. Wir haben eine Weltverantwortung. Schauen Sie mal an, wie der Abraham einen weiten Horizont hat. Er lebt in seiner Umgebung, dort im Zelt, im Beduinenzelt, mit seinen Viehherden abseits von dem Geschehen. Aber er verfolgt ganz aufmerksam, was da geschieht in Sodom. Nicht so, wie wir es in unserer Regenbogenpresse lesen. Sensationsgier. Oh, was geschehen da für Schweinereien? Muss ich lesen. Der selber danach giert, das zu hören. Auch nicht, wie man bei uns die Sensationsdarstellungen hat von den großen, schrecklichen Katastrophen, die um uns her geschehen. Fällt nicht auf, wie Abraham teilnimmt an dem schweren Geschehen. Er blieb stehen vor dem Herrn. Warum interessiert er sich eigentlich dafür? Er hat auch kein Bankkonto in Sodom, er hat keine Zweitwohnung. Es interessiert ihn, weil ihn die ganze Welt bewegt. Er will doch Segensträger Gottes sein. Und darum trägt er die ganze Welt auf seinem Herzen. Auch eine verruchte, gottlose Stadt ist bei ihm nicht einfach abgeschrieben. Er kann nachts nicht schlafen in der Sorge um Sodom, um Gomorra. Nicht bloß, weil sein Neffe dort wohnt, sondern weil ihn die Menschen bewegen. Er hat ein Herz der Liebe für die ganze Welt. Und diese Weltverantwortung, die aus der Liebe für die Menschen kommt, die ist so wichtig. Bei uns spricht man ja vom St. Florians-Prinzip, gell? Heiliger St. Florian, geh du voran, zünd's andere an. Also bloß nicht hier bei mir, was macht mir das schon aus, wenn das Gottesgericht dort unten, fernab von meinen Zelten dort unten in Sodom passiert, dann kann ich ja schon wieder beruhigt sein. Es trifft wenigstens nur nicht mich. Umgekehrt ist es. Wenn's die da unten trifft, trifft es Abraham. Er stellt sich unter die Katastrophen, unter die Leiden dieser Welt. Ihn geht das ganz persönlich an und er spricht mit Gott darüber. Das tut mir oft weh, wenn wir in den Kirchen nur oberflächlich Politik machen. Ebenso, wie es alle Welt tut. Wenn man eben auch nur seinen Senf dazu gibt und auch nur ein paar Worte dazu macht. Es ist doch das Allergrößte, wenn wir mit Gott über die Nöte, über die Katastrophen, über die Kriege, über die Revolutionen reden. Wenn wir bei Gott eintreten, und da kommt ja noch was hinzu, dass Gott dem Abraham mitteilt, was er will. Da heißt es in diesen Versen, sollte ich Abraham verbergen, könnte ich Abraham verbergen, was ich will. Gott will sich mitteilen, Gott will sich offenbaren. Und wir als Leute, die das Wort Gottes haben, wir sollten darum uns unterscheiden von den landläufigen politischen Meinungen. Weil wir ja etwas wissen, was da abläuft. Da laufen ja auch Gottesgerichte ab, Gottes Heimsuchungen. Gibt's das, dass Gott richtet? Das gibt's. Ich denke, auch wir sehen manches in unserer deutschen Geschichte als Gericht Gottes. Bin überzeugt, dass die Männer, die Jahre im Kriegsgefangenenlager waren, etwas erlebt haben von der Heimsuchung Gottes. Und sie haben sich geschworen, wenn ich mal heimkomme, soll anders sein. Man kann auch in den Abläufen der Geschichte häufig genug etwas sehen von Gottes großen Plänen. Und das ist jetzt das Besondere, dass wir die Abläufe nicht bloß einfach so sehen, indem wir die Düsenjäger addieren und die Granaten zusammenzählen und die Heere und die Divisionen, sondern sagen, wo ist eigentlich Gott in diesem grausamen Ablauf der Geschichte? Nicht, dass Gott das tut, wir sehen ja, wie willkürliche Herrscher das alles selbst verfügen und wollen. Und doch sehen wir immer wieder den Zeiger auf der Weltenuhr ein Stück weiter springen. 5 Minuten vor 12 oder 7 vor 12, wie weit ist es eigentlich noch? Wir sehen etwas von den großen Plänen, die Gott hat über sein Volk, wie er mit seinem Volk Israel ist, auch in diesen bewegten Tagen, wie vor ein paar Tagen das im Losungsbüchlein wieder stand. Da hat mich einer darauf aufmerksam gemacht und er hat gesagt, du musst den ganzen Zusammenhang des prophetischen Wortes dort lesen. Wie es da plötzlich wieder heißt, wie Gott sich an seinem Volk offenbaren wird, auch genau dort, wo die Feinde gegen sein Volk aufstehen. Nicht, dass wir damit Politik machen wollten, sondern umgekehrt, dass wir eintreten können in das große Geschehen, das hier abläuft. Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Alles andere war jetzt unwichtig. Er kümmerte sich in dem Augenblick nicht mehr um seine Herden, sondern er hat erkannt, ich darf mit Gott reden und Gott darum bitten, dass er jetzt handelt, dass er sein Gericht abzieht und er tritt zwischen hinein, zwischen dieses sündige Volk und zwischen den heiligen Gott und er ruft den ewigen Gott an. Wir haben eine Weltverantwortung. Wir haben eine Weltverantwortung. Wie oft haben wir hier geopfert für die Jugendarbeit in Soweto? Wo sind sie jetzt, diese jungen Christen aus den Bibelgruppen? Sind sie auf der einen oder auf der anderen Seite, wenn sie dort jetzt mit Knüppeln und Macheten aufeinander losgehen? Oder gibt es dort junge Christen, die in der Kraft des Heiligen Geistes ein Wort der Versöhnung wagen? Sind sie jetzt auf den Knien? Was ist in Liberia mit den Missionaren, die mittendrin sind im Bürgerkrieg? Was ist geworden aus diesem großen Rundfunksender in Monrovia, die wichtigste Stimme des Evangeliums für ganz Westafrika? Ist sie zum Schweigen verurteilt? Ist sie stumm? Wir wissen es nicht. Wir dürfen für die Menschen beten, für die blindwütigen Fanatiker. Herr, du kannst doch Menschen aufrütteln und du kannst Menschen bekehren. Gott hat das doch bei uns getan, dass er uns die Blinde von den Augen genommen hat. Wenn wir anfangen zu beten für die Abläufe der Weltgeschichte, dann müssen wir sagen, ja, in der Tat, das ist unser Auftrag. Das ist der politische Auftrag der Christen, dass sie bei Gott eintreten für die Welt, das Gebet für die Welt. Mein zweiter Punkt, welch eine Macht ist das Beten? Was haben wir eigentlich in der Hand? Heute ist es Mode geworden, dass man immer wieder mit den öffentlichen Meinungen politischen Druck erzeugt. Da habe ich Sorge. Ich habe schon das nie ertragen können, wenn man einst an die Christen in Russland, die im Straflager waren, nur deshalb erinnert hat, um einen öffentlichen Druck zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob das Gottes Art ist, über die Macht der Welt zu wirken. Vielleicht hat unser Staatssekretär im Innenministerium in Bonn, Dr. Horst Waffenschmidt, mehr Recht mit seinem kleinen Büchlein Betet für Bonn. Wir erreichen viel mehr als mit öffentlichem Druck, indem wir für die Regierenden wieder beten. Und es ist ja eine Frage, auch wenn wir immer wieder uns vorhalten und sagen, wo haben wir denn versagt in der Vergangenheit? Es hat oft nicht gefehlt, auch an öffentlichen Urteilen im Dritten Reich, auch an Warnworten. Aber es hat vielleicht an Betern gefehlt. Vielleicht war einfach die Gemeinde zu wenig auf den Knien. Wir reden oft übers Gebet, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie von Ihren 24 Stunden für das Gebet verwenden. Meinen Sie wirklich, Sie könnten es besser mit Ihrer eigenen Kraft durchdrücken, wenn Gott zusagt, dass er das tun will, was wir beten? Und noch viel mehr, hat Gott eine Verheißung darauf gelegt, wo wir zu zweit oder zu dritt eins werden, worum wir bitten wollen, dass er das tun wird? Wir haben den letzten Morgenandachten unseres Büros von christliche Fachkräfte sehr um ein Visum gebetet für Indonesien, für einen Mitarbeiter, der dort als Physiker an eine Universität geht. Wir wissen, dass dieser Islamstaat Missionaren gegenwärtig kein Visum mehr erteilt. Und als wir hörten, dass Schwierigkeiten aufgetreten sind, haben wir gebetet. Vorgestern kam die Nachricht, binnen 10 Tagen wird das Visum in Bonn ausgestellt. Gott kann hineinwirken in die ganz verschachtelten und oft korrupten Regierungen der dritten Welt. Durch das Gebet haben wir Einfluss. Und was uns dort auch so bewegt, ist doch, wie gebetet wird. Es gibt ja heute noch Christen, die plötzlich an dieser biblischen Geschichte an Alfred Rosenberg erinnern, der das ja als Musterbeispiel gebraucht hat. Und ich habe das noch in der Kinderkirchvorbereitung gehört, dass Abraham rede als ein typischer Schacherjude. So dürfen Kinder mit dem Vater reden. Und das ist ja eine Frage, wenn Gott richtet und Sünde heimsucht, ob dann die Gerechtigkeit denn gar nichts bewirkt. Und was ist denn mit dem Gerechten? Wird er einfach in die Unglücksgerichte dieser Welt mit hineingerissen? Was geschieht denn mit den Unschuldigen? Und dann lernt Abraham durch dieses Gebet, und das ist gut, dass man auch im Gebet hören kann, er lernt, dass Gott auch in seinen Gerichten nicht der Ungerechte ist, sondern um 50 Gerechter willen würde er ganz Sodom vergeben. Gibt es in Sodom keine 50 Gerechten? Schade, wenn man das jetzt so abkürzt, wie das heruntergeht. 45, wer das ganz vorsichtig fragt. Wo sind denn die Gemeinden, die für eine gottlose Welt einstehen und die Gerichte Gottes aufhalten? Es ist eine wunderbare Sache, wenn man mit Gott leidenschaftlich ringt, wenn man mit Gott wirklich so kämpft und sagt, Herr, du darfst doch jetzt noch nicht dein endgültiges Aus da sprechen, so wie eine Mutter, solange sie lebt, kämpft für ihre Kinder. Und Gott bittet und sagt, lass sie nicht verloren gehen. Ich rufe dich an, ich schreie zu dir. Und da wird uns etwas bewusst, was man nur in der Offenbarung des Gotteswortes lesen kann. Gott ist ganz anders, als wir ihn in unseren Gedanken vorstellen. Gott ist nicht fern und so fest, sondern er will mit uns seine Pläne teilen. Er möchte mit uns darüber reden. Die Weltgeschichte ist nicht einfach festgelegt und läuft so. Die ist ein paar Eckpunkten festgelegt. Dass Jesus wiederkommt, dass sein Volk Israel gesammelt wird. Und in anderen Eckpunkten, dass zuvor das Evangelium allen Nationen verkündigt wird. Aber alles, was dazwischen liegt, das dürfen wir beeinflussen mit unseren Gebeten und mit Gott ringen. Und das ist eine Schuld, die wir auf uns laden, wenn wir so wenig beten und so wenig Gott bitten, dass er sich erbarme. In unserem Gesangbuch gibt es ein Lied, und ich lasse es heute nicht singen, weil die Melodie vielleicht nicht so bekannt ist, wo es dann ein Vers heißt, O der unerkannten Macht von der heiligen Beten. Wer das gedichtet hat, war wieder ein Jurist. Christoph Karl Ludwig von Pfeil, in der gleichen Zeit vom grausamen Karl Eugen, vor dem damals der Schiller geflohen ist, der die Solitude gebaut hat. Aber das waren diese Regierungsräte in Stuttgart, die etwas wussten, wo die entscheidenden Geschicke gemacht werden. Und wenn wir heute in diese Zeit zurückblicken, müssen wir sagen, das war eine Zeit des Baus des Reiches Gottes, auch wenn der Fürst noch so grausam die Menschen leiden ließ. Dort hat Gott unwahrscheinlich gewirkt. Und dort waren selbst in den Staatsämtern Beter. Nicht nur Abraham hat so gebetet. Verfolgen Sie das einmal bei all den Großen der Bibel, bei den Zeugen des Glaubens, wie ein Daniel gebetet hat im fernen Land, wie die Gemeinde damals in der ersten Verfolgung der Urchristengemeinde betet für die Inhaftierten und damit erreicht, dass die Gefängnismauern sich öffnen, obwohl sie das gar nicht erbeten haben. Sie haben nur erbeten, dass mit Freimut sie dort den Namen des einen Gottes verkünden und Zeugen Jesu sind. Wir können heute so viel tun durchs Gebet, auch in der Weltmission, für die Geschicke der Völker, in den Diensten, die dort geschehen, auch in den unermesslichen Schwierigkeiten, die dort auftauchen. Es klingt vielleicht manchmal in unseren Missionsberichten so, wie wenn das nur eine Floskel wäre. Wir hätten zu beten für die Eretz da draußen. Da müssen Sie nachher noch ein wenig bei Ihnen bleiben und hören, was da für Schwierigkeiten auftauchen. Und selbst ein solcher sozialer Entwicklungsdienst, den Sie tun, diesen Menschen zu zeigen, wie sie ihr Überleben sichern können, ist doch nur möglich, wenn Gott diesen ganzen Fluch aufhebt, der über ihnen liegt. Das ist doch auch so, dass wir Christen immer wieder so Zusammenhänge sehen, dass das ja nicht bloß Abläufe sind, sondern es gibt eine Macht des Bösen. Es gibt einen Fürsten der Welt, der mit Macht regiert. Den werden auch keine amerikanischen Panzer aufhalten. Das war ja das schwere Erleben derer, die damals im Dritten Reich versucht haben, Opposition zu leisten. Alle Versuche, das Unheil zu beseitigen, sind fehlgeschlagen. Wehrlos, ohnmächtig. Nur noch das Gebet bleibt. Allein den Betern kann es noch gelingen, hat einmal Schneider gedichtet. Weil auf dem Gebet solch eine Verheißung liegt. Ein letzter Gedanke noch hier. Wer wiegt die Sünden, die Sünde der Welt auf? Abraham stößt ja nur drauf und sagt, eigentlich müssten doch ein paar Gerechte dieses schreckliche Unheil aufhalten, wenn wirklich das wahr ist, dass diese Welt reif ist zum Untergang. Sie ist eine Welt, die unter dem Gericht Gottes steht. Viele Christen leugnen ja diese ganz schlichten, einfachen biblischen Tatsachen. Dabei ist das ja heute mit Händen zu greifen, eine Welt, von der Gott gewichen ist, eine Welt, die dahin geht ohne Gott, die ihre Geschichte macht ohne Gott. Wie Abraham zum Schluss bei 10 Gerechten angekommen ist, da kann er nicht mehr weiterreden. Gott sagt, ja, um 10 Gerechter willen würde ich Sodom nicht verderben. Und da leuchtet auf einmal das auf, was später in Jesaja 53 im Propheten noch einmal ganz wunderbar entfaltet ist. Im Ausblick auf Jesus, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Jesus steht ein für die Sünden der ganzen Welt. Dass das Gericht Gottes noch nicht gekommen ist, ist nur durch das Erbarmen Jesu zu erklären. Der eine Gerechte, der es bis heute aufgehalten hat. Dass Gott mich noch nicht zerschlagen hat und sie noch leben lässt, ist, dass er wartet auf Frucht. Vielleicht noch ein Jahr, dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, so heißt es im Gleichnis von dem Feigenbaum. So wartet Jesus auf Frucht. Er ist der eine, der das schreckliche Zorngericht Gottes aufhalten kann. Wenn Sie heute die Weltnachrichten verfolgen, dann denken Sie daran, was damals Abraham erlebt hat. Es gibt einen heiligen Zorn Gottes. Es gibt einen unheimlichen Ablauf der Heimsuchungen Gottes. Aber wir dürfen für die Welt beten und für Menschen, dass bevor Gott sein Gericht hält, er noch viele Menschen selig machen kann. Darum wollen wir beten. Dafür wollen wir eintreten. Dass wir, wie es in der Bibel heißt, in den Riss treten, vor dem Herrn stehen bleiben. Beter können viel, weil Gott durch Beter heute viel Segen wirken will. Amen.